Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und heute haben wir uns viel vorgenommen, denn es ist eine super lange Sendung mit vielen Themen. Den Anfang machen wir natürlich mit den sportlichen Themen, wollen den Blick werfen auf die Bundesliga der Männer unter Frauen. Dort gibt es eine Überraschung, eine erste Niederlage für eine Top-Mannschaft, da wollen wir natürlich genau drauf schauen, was war der Grund dafür. Aber natürlich auch den Blick werfen auf die Pokalauslosung, denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ist die nächste Runde im DRB-Pokal ausgelost worden. Und zum Abschluss wollen wir noch über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen. André Fuhr, es gibt dort neue Erkenntnisse vom Spiegel. Das ist schon wirklich sehr schockierend, was dort passiert ist. Da wollen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Münus, mein natürlich nicht alleine, sondern wie gewohnt meinen geschätzten Experten an der Seite, den lieben Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, ich habe gesagt, volle Sendung, lass uns direkt anfangen und uns mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen. Wir hatten ja sowohl Samstag als auch Sonntag Partien und natürlich, wir haben alle, glaube ich, mit Spannung auf das Topspiel gewartet. Ne? Sonntag 14 Uhr, THW Kiel empfängt die Rhein-Neckar-Löwen. Für die Löwen so ein bisschen so, ja, so der erste richtig, richtig große Gradmesser für sie. Ja, gut gespielt am Ende, knapp verloren, 29-32 aus ihrer Sicht, lag vor allen Dingen halt daran, dass halt Niklas Landin ihn komplett den Zahn gezogen hat, 16 Paradenquote von 35,5%.
Ja, aber man kann, glaube ich, schon, wenn man auf dieses Spiel zurückblickt, sagen, dass die Löwen die Möglichkeit haben, oben mitzuspielen und die Top-Teams wirklich den Top-Teams auf Augenhöhe zu begegnen. Man hat schon Flensburg geschlagen. Flensburg ist aber, wie gesagt, selber im Moment ja vielleicht nicht in dieser absoluten Top-Form und Top-Verfassung. Und von daher war es eben dieses Spiel in Kiel, dieser Gradmesser, wie du es gesagt hast. Und es war auf jeden Fall beeindruckend zu sehen, was für ein Tempo beide Teams gegangen sind, vor allem in der ersten Halbzeit. Und ja, immer wenn die Rhein-Neckar-Löwen Tempo gegangen sind und es konsequent ausgespielt haben, waren sie eigentlich nicht zu stoppen für Kiel. Und von daher haben sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich auch wirklich über mehr oder weniger 60 Minuten hatten halt hier und da viel zu viele Freie, die sie dann eben nicht im Tor versenken konnten. Und einige freie Bälle per Tempo-Gegenstoß vom Kreis, von auch mal ein bisschen Pech dabei war mit dem Pfostenwurf und so weiter. Und eben Niklas Landin im gegnerischen Tor, der überragend gehalten hat. Und ja, das war dann am Ende der Ausschlag. Dazu Erik Johansson, überragendes Spiel gemacht, 9 Tore, 6 Assists. Gegen den haben sie auch kein Mittel wirklich gefunden. Wenn er nah an die Abwehr gekommen ist und nah ans Tor, hat er eigentlich fast immer getroffen. Und mit teilweise 120, 130 km/h Würfen, das ist dann eben aus 9, 10 Metern schwer zu halten für Appelgren und Bierlehm gewesen, die auch beide ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wie gesagt, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Aber trotzdem kann man festhalten, dass die Löwen absolut in dieser Phalanx der Top-Teams wieder zurückgekommen sind und wieder angekommen sind. Und das haben sie auch bewiesen, auch wenn sie heute die ersten Punktverluste hinnehmen mussten in dieser Saison.
Ja, das denke ich auch. Ich meine, sie haben ja überragend mitgespielt und das ist, glaube ich, das etwas, was man, glaube ich, einfach positiv mitnehmen kann, dass sie nah dran gewesen sind, dass sie alles gegeben haben, um halt möglichst ja erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, am Ende ist es halt, sind halt die Kleinigkeiten, die halt entschieden. Und da war halt einfach Niklas Landin gerade in der zweiten Halbzeit einfach der zu große Faktor, um da wirklich dann auch den Sieg zu holen. Jetzt haben sie sind sie weiterhin oben mit dabei. Sieht ja nicht mehr ganz erst natürlich durch die Niederlage, sind es nur noch Dritter, aber da oben ist ja so dicht beieinander. Also von daher, da ist jetzt noch nicht passiert, aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass die Löwen doch for real sind, dass sie nicht nur ein bisschen Glück gehabt haben mit vermeintlich leichten Gegnern. Dann lass uns auf eine weitere Mannschaft gucken, auf eine Top-Mannschaft, die Füchse Berlin, denn die sind jetzt der neue Tabellenführer. Sie haben in Leipzig gespielt gehabt, in einer Partie, die ja für sie keine einfache gewesen ist, zur Halbzeit 12-11 nur für die Berliner in Leipzig. Am Ende gewinnen sie mit 31-26. Die konnten sich hinten draußen ein bisschen absetzen, was halt auch daran lag, dass einfach Leipzig sich vorne wieder zu viele Fehler erlaubt hat.
Ja, die Berliner haben es am Ende souverän runtergespielt in den letzten Minuten, dann auch die Fehler der Leipziger konsequent ausgenutzt. Das war dann schon wirklich auch Spitzenmannschaft-like und das eben ohne Fabian Wiede, ohne Matthias Gitzel. Das ist schon dann sehr, sehr beeindruckend, dass sie da trotzdem so gut performen am Ende. Und ja, alles in allem für Leipzig ein bisschen bitter am Ende, ist auch ein bisschen zu hoch dann ausgefallen. Also ich glaube, 2 Minuten vor Schluss sind sie mit 3 Toren hinten. Ich glaube, das wäre dem Spielverlauf auch durchaus angemessen gewesen. Und dann ja, versuchen sie auch nochmal ein bisschen was zu riskieren, nehmen den Torhüter raus, machen dann eben die Fehler und die darfst du dir dann eben in so einer Situation erst recht nicht erlauben. Und eben dann der konsequente Gegenstoß der Füchse, der dann für die Entscheidung sorgt. Und ja, alles in allem gute Partie von Berlin. Jetzt keine großartige Torhüterleistung gehabt. Das war dann schon eher bei El-Tayyar bei Leipzig mit 11 Paraden, 39%, der richtig, richtig gut gehalten hat. Aber ja, auch gegen die Füchse Berlin dann am Ende nicht ausreichend. Vor allem Jakob Holm, 7 Tore, 4 Assists, hat er sehr, sehr stark gespielt. Und dementsprechend die Füchse jetzt das einzige Team, das noch ungeschlagen ist, mit einem Minuspunkt bisher. Also dementsprechend, du hast es schon gesagt, jetzt wieder der Spitzenreiter. Und ja, wie gesagt, so ein Spiel in Leipzig, die letzten Jahre waren es auch immer knappe Spiele für die Berliner, musst du halt dann auch erstmal so gewinnen.
Ja, genau, musst du dann gewinnen, aber das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen auch gerade die Qualität, die Berlin in diesem Jahr so ein bisschen ausmacht, denn wenn wir uns das angucken, klar, natürlich die Niederlage unter der Woche im DFB-Pokal hat wehgetan, wo sie verloren haben gegen die Flensburger, aber natürlich, wenn du überlegst, dass halt sich jetzt Matthias Gitzel verletzt hat, dass auch, ihr auch der zweite Rückraumrechte mit Fabian Wiede auch verletzt ausgefallen ist, wo dann schon dann Max Benecke eingreifen muss oder zumindest im Kader mitgestanden ist, dann ist natürlich auch etwas, wo man schwer mit klarkommt. Wie gesagt, das war dann zu viel, um halt so eine Top-Mannschaft wie die Flensburger zu schlagen, aber hier hat es dann halt gereicht, weil natürlich dann auch die entsprechenden anderen Spieler ja den nächsten Schritt gemacht haben. Michalo Masenic mit 7 Toren, Jakob Holl mit 7 Buden und aber auch natürlich Hans Lindberg mit 7 von 8. Also von daher, da haben natürlich dann der Kader einfach, der wirklich sehr, sehr gut besetzt ist, da voll eingeschlagen, auch ein Koppel, ja, hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn es die Quote von 3 von 6 nicht überragend ist, aber das ist, glaube ich, einfach, was die Berliner in diesem Jahr aus, dass einfach diese Qualität im Kader so enorm hoch, dass man halt auch mal dann Verletzungsausfälle natürlich dann ausgleichen kann, wobei natürlich Gitzel, wir haben es gesehen, schon eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und das wäre natürlich jetzt für sie sehr, sehr schwierig, wenn er wirklich länger ausfällt. Es geht davon aus, so bis zu 10 Wochen, das ist dann schon natürlich ein großer Rückschlag, dem.
Ja, absolut, also ich glaube, das war auch ein Faktor gegen Flensburg im Pokal, dass sie da eben dann nicht gewinnen konnten und sich knapp geschlagen geben mussten. Ich glaube, mit einem Gitzel als weiterer Option für den Angriff vor allem, hätte das durchaus auch anders ausgehen können. Auch wenn das natürlich etwas hypothetisch ist, aber es ist ja unbestreitbar, dass er auch komplett eingeschlagen ist bisher. Bei den Berlinern einer der Fixpunkte war in dieser Offensive, unfassbar schwierig zu halten und zu stoppen ist für die jeweiligen gegnerischen Abwehrreihen. Und so einen kannst du eben nicht 1:1 ersetzen. Dafür ist er zu besonders, dafür ist er zu gut und wie gesagt, wenn dann noch ein Fabi wieder nicht fit ist, auch das, er hat zwar gegen Flensburg gespielt, aber auch da hat man immer wieder gesehen, dass er gehumpelt hat, sich an die Hüfte gefasst hat, glaube ich. Also auch der war da nicht bei 100% und das sind dann halt eben diese kleinen Faktoren, die dann eben doch große Auswirkungen haben und ja, dementsprechend, wie gesagt, umso beeindruckender, dass sie es dann gegen Leipzig doch am Ende so souverän ohne die beiden über die 60 Minuten gemacht haben. Und ja, mal schauen, wie sie sich jetzt dann arrangieren in den nächsten Wochen. Geht dann ja auch in der European League los. Dazwischen dann noch die Spiele gegen den BHC und in Minden. Das sind Spiele, wo man das, glaube ich, noch kompensieren kann und kompensieren sollte. Danach gegen Hannover würde ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte werden könnte. Aber ja, das bleibt abzuwarten. Aber ich denke auch, Jaron Siewert sollte da genug im Köcher haben, was Ideen angeht. Man hat dann natürlich auch mit 3 Rechtshändern häufiger auch im Rückraum gespielt. Das kann für eine gegnerische Abwehr natürlich auch sehr unangenehm sein, weil es eben sehr ungewöhnlich ist, so zu spielen oder auf so eine Mannschaft dann zu treffen. Und von daher, die 1-gegen-1-Fähigkeiten haben sie ja im Kader auf jeden Fall im Rückraum, zum Beispiel über den Jakob Holm. Von daher, ja, bin ich da sehr gespannt drauf, wie es dann sich die nächsten Wochen weiterentwickelt.
Ja, bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das hinbekommen werden, weil wie gesagt, das Potenzial ist definitiv da bei ihnen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Jetzt muss es halt einfach darum, dass sie das dann halt auch dann halten können und wie sie mal mit diesen ganzen Verletzungen dann klarkommen werden. Dann lass uns auf weitere Spiele gucken, Tim, und uns mit einem Team beschäftigen, der MT Melsungen, die ja bisher so einen durchwachsenen Start hatten. Jetzt Hessen-Duell gegen Wetzlar, also knapp ein Duell, wirklich eine Derby, was so ein bisschen Charakter hat, weil ja beide Städte relativ nah beieinander liegen. Melsungen gewinnt in einem torarmen Spiel mit 21-19. Die Torhüter haben natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Tim Klimke auf der einen mit 14 Paraden, Boyer Simic mit 12 auf der anderen, also von daher überragende Quoten, über 40% beide. Aber ich glaube, die Melsungen können das mal groß aufatmen, dass man hier so einen wichtigen Sieg hat einfahren können.
Das war in der Tat ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Melsungen. Da war schon dann ordentlich Druck auf dem Kessel. Das glaube ich schon. Wenn man das Spiel auch noch verloren hätte, dann ja, hätte man sich auch erstmal nach unten orientieren müssen, mit dann nur 2 Punkten Vorsprung auf eben die Abstiegszone. Aber jetzt ist man zumindest wieder ein bisschen in ruhigerem Fahrwasser. Man hat Wetzlar jetzt überholt in der Tabelle, auch Göppingen unter anderem ist jetzt 10. Das ist dann okay. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, was für ein Verletzungspech Melsungen in dieser Saison auch hat, wo wichtige Spieler schon vor der Saison natürlich weiterhin ausgefallen sind mit Verletzungen aus der letzten Saison, aber auch immer wieder neue Spieler jetzt dazu kamen in den letzten Wochen und dementsprechend, ja, auch hier musst du dann erstmal gegen Wetzlar gewinnen, die sich eben gefangen haben über die letzten Wochen. Ein unfassbares Torhüter-Duell, sie mit 12 Paraden 40%, Klimke 14 Paraden 45%, also wirklich eine fantastische Vorstellung von beiden. Ja, ansonsten hat Kai Häfner viel Verantwortung mal wieder übernommen mit 5 Toren, aber auch 5 Fehlversuchen bei 2 Assists. Und alles in allem ein sehr torarmes Spiel, ein Spiel auch nicht unbedingt geprägt von Tempo, also quasi so das komplette Gegenstück zu dem, was die Rhein-Neckar-Löwen und Kiel uns 2 Stunden vorher geboten haben. Das war schon auch wieder sehr interessant zu beobachten. Aber wie gesagt, ja, für Melsungen zählt hier auf jeden Fall der Sieg. Man hat, auch wenn man sich die Wurfeffektivität anguckt bei beiden Teams, 51% bei Melsungen und 44% bei Wetzlar. Das ist schon echt, ja, verheerend eigentlich. Und von daher umso besser für Melsungen, dass sie hier mit 2 Punkten weggelaufen sind und die eingefahren haben und dementsprechend, ja, sich jetzt vielleicht nach dem 2. Sieg in Folge, muss man ja auch sehen, nachdem man im Pokal gegen Erlangen schon gewonnen hat, hat man jetzt das Auswärtsspiel in Hamm. Klar, nicht einfach, aber auch das ist ein Gegner, den man auf jeden Fall schlagen muss. Und dann stünde man mit 8 Punkten nach 9 Spielen auch schon mal ein bisschen besser wieder da und hätte sich dann auch ein bisschen gefangen. Also von daher, ja, mal gucken, ob sie diesen Trend jetzt fortsetzen können.
Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite natürlich Wetzlar, auch mit 5 zu 11 Punkten bisher. Das ist auch noch nicht so richtig gut. Da ist man auch überhaupt noch nicht so richtig in Form drin. Das muss man, glaube ich, auch so sagen. Da ist man noch nicht in dieser Vorjahresverfassung drin. Also da läuft es aktuell nicht so ganz rund. Da war natürlich auch mal Melsungen. Deswegen wird mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, wie diese beiden Teams sich dann in den nächsten Wochen schlagen werden. Natürlich aber auch die anderen Teams. Denn natürlich, wenn wir mal gucken, zum Beispiel Leipzig auf Platz 16 mit 4-12. Aber über ein weiteres Team, wo wir dann nach einer kurzen Pause auf jeden Fall drüber sprechen. Natürlich auch noch über viele weitere Themenspiele, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Und wir sind zurück bei Anwurf und wollen uns jetzt mit den weiteren Partien von dem Wochenende beschäftigen. Da haben wir Bundesliga der Männer und wollen den Blick werfen nach Stuttgart, wo er jetzt auch fix ist, dass Michael Schweikart weiterhin Trainer sein wird. Aber der Interimstrainer ist jetzt dann auch erstmal bis zum Saisonende angestellt worden, also verlängert worden der Vertrag. Und sein Team hat es ihm gedankt, gewinnt mit 29-20 gegen den ASV Hamm-Westfalen. Tim in der Partie, wo vor allen Dingen Silvio Heinefetter überragend gehalten hat. 22 Paraden, also das war Silvio Heinefetter wie zu besten Zeiten.
Ja, 52% Quote spricht auch einiges oder sagt auch einiges aus. Alles in allem Stuttgart sehr überzeugend in diesem Spiel zur Pause schon mit 15:9 vorne und dementsprechend eigentlich nie wirklich gefährdet dieser Sieg. Jerome Müller 6 Tore bei 2 Assists auch sehr, sehr gut, dass er jetzt wieder langsam in seinen Rhythmus kommt. Und ja, alles in allem auf jeden Fall ein hochverdienter Sieg für Stuttgart, die jetzt ja weiter im Aufwind sind unter Michael Schweikert. Das ist schon sehr, sehr gut, was er mit der Mannschaft jetzt angestellt hat. 3 der letzten 4 Partien in der Bundesliga gewonnen. Und dementsprechend kann man sich jetzt auch ein bisschen absetzen. Unten aus dem Abstiegskampf ist jetzt 11. punktgleich auch mit Melsung. Ja, und von daher konnte man da ein bisschen jetzt für Ruhe sorgen. Ein wichtiges Spiel natürlich gegen Hamm, das Spiel zu gewinnen. Sonst bei einer Niederlage wäre man ja wieder punktgleich gewesen. Also von daher, ja, starke Leistung und hochverdient.
Definitiv. Also das haben sie sich absolut verdient mit einer wirklich tollen Leistung. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut zusammenfassen. Das war wirklich, haben sie wirklich gut gespielt, die Stuttgarter. Ja, dann lass uns auf eine Partie gucken, die ein bisschen spannender am Ende hinten raus war, nachdem es eigentlich relativ klar lange Zeit aus war. Hamburger SV, also HSV Hamburg gegen VfL Gummersbach. Zur Halbzeit schon das 18:11 für Hamburg. Ja, und hinten raus mussten sie nochmal ganz schön bangen, Tim, in dem 600. Spiel von Johannes Bitter, der wirklich gute erste Halbzeit hatte, wo er stark gehalten hat. Dann in der zweiten haben sie es nicht mehr so und dann ja, war dann hinten raus nochmal der Matchwinner mit den gehaltenen 7 Meter.
Genau, ja. Ist dann auch, ich glaube, während der zweiten Hälfte ausgewechselt worden erstmal. Ja. Aber der zweite Mann beim HSV, Bulalic, hat jetzt auch keinen so überragenden Tag gehabt mit 2 Paraden bei 11 Würfen und 18%. Von daher so kam Gummersbach dann nochmal ran, dass sie diese Qualitäten haben, haben sie schon hier und da bewiesen in der Saison. Julian Köster, 9 Tore, 3 Assists, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Für Dominik Mappes ein schwieriger Nachmittag mit 1 von 5, immerhin 4 Assists, aber dann zum Beispiel auch eben diesen 7 Meter zum Schluss gegen Bitter beim Stand von 32:30 verworfen. Da hätten sie dann nochmal auf 1 rankommen können, und mit, ich glaube, knapp mal eine Minute müsste es noch gewesen sein auf der Uhr. Ja, hätten sie nochmal ein bisschen Druck ausüben können, aber auch bei Gummersbach, das Thema Torhüterleistung nahezu nicht vorhanden. Norsten 1 Parade, 5%, Ivan Nisevic 1 Parade, 7%, und da, also so kannst du kein Spiel in der Bundesliga gewinnen. Umso erstaunlicher, dass sie dann eben noch zurückgekommen sind in der zweiten Halbzeit, ohne wirkliche Unterstützung der Torhüter. Aber ja, am Ende denke ich mal, würde ich sagen, geht dieser Sieg auf jeden Fall mehr als in Ordnung für den HSV Hamburg, weil sie einfach die konstantere Mannschaft dann waren über die 60 Minuten. Jakob Lassen wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, 8 Tore, 5 Assists. Ja, konnte ja auch schon mit der Nationalmannschaft Erfahrungen sammeln jetzt letzte Woche. Ja, hat anscheinend für einen gewissen Aufwind gesorgt bei ihm und ja, wie gesagt, gute Leistung vom HSV, am Ende ein bisschen zwar gewackelt und die Gummersbacher nochmal rankommen lassen, aber alles in allem, denke ich mal, ein verdienter Erfolg.
Ja, definitiv, denke ich auch, das war mit Sicherheit ein verdienter Erfolg aufgrund der ersten Halbzeit. Ja, eine Halbzeit lang spannend war es auch am Samstag zwischen GWD Minden und dem HCR Lang. Minden mit wirklich einem guten Start, haben sogar teilweise geführt, zur Halbzeit dann 13:13. Am Ende, wenn wir uns auf das Ergebnis gucken, 32:25, dann war es wieder eine klare Angelegenheit für die Erlanger, die vor allen Dingen dann den Clement Verlin halten, den wichtigen Rückhalt hatten. 14 Paradenquote von 41%, also eine ganz, ganz wichtige Rolle dort gespielt. Und ja, da war die Chance so ein bisschen da für Minden, aber es ist so ein bisschen das Thema, dass sie halt diese 60 Minuten halt diesen konstanten Handball halt so nicht schaffen, um dann auch mal vielleicht so eine Überraschung hinzubekommen.
Ja, entscheidend war da eigentlich die Phase nach der Halbzeit, 35. bis 43., wo Erlangen mit einem 6:0-Lauf dann für klare Verhältnisse sorgen konnte, und auch in der Folge 48. bis 53. gab es dann nochmal einen 5:0-Lauf, und spätestens da waren da jegliche Hoffnungen für Minden auf den ersten Punktgewinn in der Saison, ja, Geschichte. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation weiterhin für Minden, auch in dem Spiel, ja, bis auf Niklas Pietschkowski mit seinen 6 Toren irgendwie keiner, der so richtig rausstechen konnte. Torhüterleistung, ja, okay, aber eben im Vergleich zu Verlin leider nicht gut genug, und dementsprechend der am Ende klare und verdiente Erfolg für Erlangen.
Genau, das ist es einfach. Also da braucht es ein bisschen mehr von ein bisschen mehr gute Leistung von ein bisschen mehr Spielern, um halt so einen Sieg dann auch festzumachen und dann vielleicht auch möglichst zu überraschen. Wäre natürlich Erlangen mit dem Sieg natürlich weiterhin auf Platz 4 bleiben. Also von daher haben sie da auch bewiesen, was für einer starken Form sie aktuell sind. Dann lass uns dann auch auf das vielleicht so ein bisschen kleinen Topspiel sprechen. Zumindest wenn man letzte Saison sieht, SG Flensburg-Handewitt gegen Frischdorf Göpping, beide Teams noch nicht so ganz glücklich mit dem Saisonverlauf. Ne? Wenn man schon guckt, Flensburg haben schon 2 Niederlagen kassiert und Göpping ist überhaupt noch gar nicht reingekommen. 5 Niederlagen schon, oder beziehungsweise 4 Niederlagen davor. 5. jetzt kassiert bei der SG Flensburg-Handewitt. 24-27 verlieren sie in der Partie, die sie gut mitgestaltet haben, aber am Ende ja, hat es dann halt denkbar knapp nicht gereicht zum Punktgewinn.
Ja, am Ende für die Flensburger ein sehr, sehr großer Kraftakt, dieses Spiel zu gewinnen. Haben sich schwer getan. Am Ende gewinnen sie knapp eben mit 3 Toren, ohne eben Jim Gottfriedsson, der sich ja verletzt hat im Pokal gegen die Füchse, auch eine Weile jetzt ausfallen wird. Dementsprechend ja, ist es sehr, sehr bitter mit einem Muskelbündelriss und dementsprechend klar war es schon wahrscheinlich von vornherein auch für die Flensburger selber, dass das schwierig werden würde. Dazu haben die Außen nicht wirklich die Leistung gebracht, die man sich da gewünscht hätte. Johan Hansen 5 von 7 ist okay. Petersen kam dann rein, hat 4 von 5 getroffen. Auch das ist noch soweit ganz gut. Aber Emil Jakobsen zum Beispiel 0 von 4. Das ist ja für ihn ja also komplett untypisch gewesen. Und dementsprechend hat man sich da so ein bisschen schwer getan auch. Wer mal wieder vorangegangen ist, ist Johannes Goller mit 7 Toren aus 7 Versuchen. Wirklich überragend, was der spielte in den letzten Wochen auch wieder. Benjamin Buric sehr gut gehalten, 14 Paraden, 38%. Das dann am Ende auch so ein bisschen, ja, auch mit ausschlaggebend, auch wenn Redmann ebenfalls 14 Paraden hatte. Aber eine leicht schwächere Quote. Und dementsprechend, ja, Kraftakt für Flensburg, aber sehr, sehr wichtig für sie natürlich, dass sie hier diese Punkte jetzt geholt haben, nachdem sie ja das letzte Spiel in der Bundesliga gegen Lemgo verloren hatten, um da nicht noch weiter Punkte zu verlieren. Jetzt 11 Punkte, Rang 7. Weiterhin natürlich nicht unbedingt der Anspruch, den man an sich hat, aber gut, man hat auch nur 2 Punkte Rückstand auf Platz 4. Also von daher, ja, alles in allem, ja, läuft es auf jeden Fall wieder. Mal gucken, ob sie diesen Gottfriedsson-Ausfall jetzt auf lange Sicht auch gut wegstecken oder ob sie vor Probleme stellt. Muss man mal abwarten.
Ja, muss man mal abwarten. Ich glaube, das wird sich schon vor einige Probleme stellen, auch wenn sie es versuchen, natürlich ein bisschen runterzuspielen. Ich meine, Aaron Menzing ist ja jetzt auch wieder fit, kann ja noch eine Rolle einspielen, aber das ist einfach so eine prägnante Person in dem Spiel der Flensburger gewesen in den letzten Jahren. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie das so gut hinbekommen, dass es nicht auffällt, dass Gottfriedsson da ist. Dafür ist er einfach zu stark und der Kader der Flensburger ist für mich dafür nicht tief genug, nicht stark genug besetzt, um das wirklich auffangen zu können. Aber wir werden es natürlich in den nächsten Wochen genau beobachten. Dann lass uns zum letzten Spiel kommen, damit wir uns heute noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen wollen in der Bundesliga, und zwar das Spiel Hannover-Burgdorf gegen die TBV Lemgo-Lippe. Burgdorf gewinnt 29-25 in der Partie, wo vor allem Domenico Ebner mal wieder überragend ist. Wir erinnern uns, im Pokalspiel die Hose gewechselt gehabt, weil ihm der Schnitt nicht gepasst hat, war ihm ein bisschen zu eng im Schritt und was soll man sagen, es hat ihm sehr gut geholfen. Da gute Leistung gezeigt mit 12 Paraden, jetzt wieder 19 Paraden gegen Lemgo, 44% Quote, also mit neuer Hose war Domenico Ebner der entscheidende Mann.
Ja, das war wieder eine sehr, sehr starke Leistung von ihm. Für Lemgo einfach die Wurfeffektivität deutlich zu schwach in diesem Spiel mit 50%. Das ist dann eben eigentlich nicht machbar, dieses Auswärtsspiel dann zu gewinnen. Hannover deutlich besser mit 65%. Eben dann die klare Torhüterleistung auf ihrer Seite mit 19-7. Auch das ist natürlich ein Riesenfaktor in so einem Spiel. Und dementsprechend haben sie es da wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gemacht und bleiben in der Erfolgsspur. Jetzt 12 Punkte nach 8 Spielen, 6. Platz vor den Flensburgern dementsprechend. Und dementsprechend bleiben sie oben dran und bestätigen weiterhin das, was man vor der Saison auch gedacht hatte, dass sie eben ein Team sind, das durchaus in Richtung europäische Plätze sich bewegen kann. Haben jetzt 3 Bundesligaspiele in Folge auch gewonnen, nachdem sie ja knapp gegen Kiel verloren hatten. Als nächstes geht es zu den Rhein-Neckar-Löwen, dann gegen Erlangen, dann nach Berlin, dann gegen Magdeburg. Also die nächsten 4 Spiele, boah, das ist natürlich jetzt ein hartes, hartes Programm. Da bin ich dann wirklich sehr interessiert zu sehen, wo sie danach stehen. Kann natürlich passieren, dass sie alle 4 Spiele verlieren. Kann aber auch sein, dass sie eben gegen diese Teams, die im Moment auf Augenhöhe mit ihnen sind in der Tabelle, dass sie sich da quasi zementieren mit guten Leistungen und mit Punkten, Punktgewinnen. Also das werden spannende und wegweisende Wochen, glaube ich, jetzt erstmal in Hannover. Und ja, wie gesagt, generell das Potenzial, gegen diese Teams auch zu punkten, haben sie. Ich habe es gesagt, gegen Kiel nur knapp verloren und auch da, ja, ist vor allem sehr bitter am Ende verloren und ein bisschen unnötig auch. Also von daher, schauen wir mal. Das ist definitiv interessant zu beobachten.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich dort da noch schlagen werden. Also das wird mit Sicherheit auch nicht ganz ohne sein für sie, dass sie da wichtige Spieler oder wichtige Spiele jetzt vor sich haben. Da wissen wir auch natürlich ein bisschen mehr, wie gut wirklich die Hannoveraner sind, auch wenn sie sich bisher wirklich sehr, sehr stark präsentiert haben. Ja, dann lass uns noch auf ein, zwei Personalien auf jeden Fall sprechen, tippen. Zwar gibt es 2. Vertragsverlängerung. Patrick Winczek hat seinen Vertrag beim THW Kiel bis 2025 verlängert. Und auch die MT Melsung hat Nägel mit Köpfen gemacht und hat den Vertrag mit ihrem Regisseur Elva Jonsson verlängert, bis auch 2025. Also von daher eigentlich keine Überraschung, denn beide Spieler sind ja auch nehmen wichtige Rollen in ihrem Team ein.
Ja, also vor allem bei Winczek, der ja mittlerweile, ich glaube, seit 2012 in Kiel ist, ist für ihn die Heimat geworden. Absoluter Führungsspieler, absolute Identifikationsfigur, von daher ja absolut klar, dass er da verlängern will und der Verein auch mit ihm verlängern will, deswegen
top. Zumal auch, wenn ich das kurz einwerfen darf, richtig gut spielt in Abwesenheit von Henrik Pekeler. Ich glaube, er hat nochmal so ein bisschen mal so einen Schub bekommen irgendwie.
Ja, ja, durchaus. Also er ist auf jeden Fall auch maßgeblich oder ein Teil davon, warum sie im Moment so gut sind, obwohl eben Pekeler und auch Sargosen ja weiterhin fehlen und sie trotzdem eben auf Platz 2 in der Liga stehen. Von daher, das auf jeden Fall. Bei Jonsson sehr, sehr solide, sehr gut. Hatte auch jetzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Von daher, ja, auch ein schönes Zeichen von Melsung, dass man weiterhin auf ihn setzt. Und dementsprechend schauen wir mal, wie es sich bei ihm dann weiterentwickelt. Und für Melsung natürlich auch wichtig, Spieler jetzt wirklich langfristig zu halten, um eben dieses Team vernünftig aufzubauen und nicht eben ständig diese Spieler zu haben, die nach 1-2 Saisons wieder gehen. Und deswegen, wirklich ein wichtiger Schritt für die MT.
Ja, definitiv. Er ist jetzt auch wieder fit, kann jetzt wieder auch spielen und dann auch natürlich dieser Mannschaft dann auch wieder auf dem Platz helfen. Wenn wir mal gucken, gegen Wetzlar 2 von 4, ein Assist mit dabei gehabt, 2 Steals, 3 Blocks. Also da ist wirklich auch eine wichtige Rolle rein, sowohl offensiv als auch defensiv. Also von daher hat er auch eine gute Entscheidung. Aber ansonsten natürlich noch der THW, hat ein bisschen auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Deswegen haben wir noch ein bisschen nochmal reagiert. Hat sich Yannick Fratz geholt, per Leihe bis Saisonende vom Bergischen AC. Wird danach wieder dann zurückkehren, wo er noch bis 2024 ist, aber man hat da eigentlich aktuell so ein bisschen Probleme, denn Sven Erik fällt ja verletzt aus und auch noch der potenzielle Backup von ihm mit Janis Faust hat sich auch schwer verletzt, deswegen braucht man dringend nochmal einen Rechtsaußenspieler, hat zudem auch nochmal nachgelegt auf der Linksaußenposition, hat dort nochmal sich mit Malte Vogt nochmal geholt, weil auch da so ein bisschen Verletzungsprobleme gewesen sind, also von daher die Kieler haben Probleme, aber sie sind trotzdem weiterhin oben mit dabei, haben die Partie gewinnen können gegen die Rhein-Neckar-Löwen und das ist auf jeden Fall für sie sehr, sehr schön, dass sie es trotz der Verletzung hinbekommen, da immer wieder einen konkurrenzfähigen Kader hinzustellen und dann natürlich auch solche Spiele zu gewinnen. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, dann werden wir uns mit ordentlich vielen Auslosungen beschäftigen, die DFB-Pokal war und natürlich auch die European League der Damen. Und da wollen wir natürlich auch genau drauf schauen und natürlich den Blick auch werfen auf das große Thema in diesen Tagen wieder im Frauenhandball. André Fuhr, da gibt es neue Entwicklungen, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt sind wir zurück und werden uns jetzt in diesem Teil wahrscheinlich mit vielen, vielen Auslosungen beschäftigen, denn sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen standen in der Woche, ja, die Pokalspiele an, die nächste Runde, die stattgefunden hat. Natürlich, den muss erstmal über die Konstellation sprechen. Wir sind an den Frauen ja gewohnt sind, die Spiele kommen alle auf Sport Deutschland TV, ist es ja bei den Herren jetzt auch so gewesen, man hat alle gesehen, gab ja dann, musste natürlich entsprechend dafür zahlen, 5 Euro für ein Spiel, 10 Euro für den ganzen, für alle Spiele zusammen, mit dem sie ja der eine oder andere Handballfrüchte genutzt hat, unter anderem mit Sicherheit wir zwei. Ja, wie war denn dein Eindruck von dem Drumherum? Weil ich fand dann teilweise war es mir ein bisschen zu Fan-Kommentieren-mäßig, also zu parteiisch. Natürlich, klar, die Kommentatoren müssen irgendwo herkommen, dann nimmt man natürlich am ehesten vom Verein selbst, auch gerade aus der zweiten Liga, aber ein bisschen mehr Neutralität hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht.
Ja, ist ja generell so ein bisschen, ja, es ist ja generell so das Thema bei Sport Deutschland TV, auch eben bei der zweiten Liga, durchaus auch der Fall, dass eben die Kommentatoren von Heimteams kommen und da muss man dann, also dann ist es ja auch relativ relativ häufig so oder in den meisten Fällen so, dass diejenigen natürlich auch dem Verein auf jeden Fall mindestens mal sympathisch sind oder Sympathien hegen für diesen Verein, den sie da kommentieren. Und vor allem in so einem engen Pokalspiel, wenn man dann vielleicht auch kurz vor einer Überraschung steht, ja, ich glaube, da kann sich keiner wirklich von frei machen, dass man dann ein bisschen mitgeht und vielleicht auch ein bisschen parteiisch wirkt. Deswegen würde ich da diejenigen, die das kommentieren, gar nicht zu sehr dafür kritisieren, weil ich glaube, in so einer Situation geht's mit einem dann manchmal vielleicht auch ein bisschen durch. Aber ich glaube, da sollte man dann eher da ansetzen, zu sagen, lass uns solche Situationen versuchen irgendwie zu verhindern und wirklich auf neutrale Kommentatoren zu setzen. Aber auch da ist dann halt natürlich die Frage, wo sollen die dann herkommen? Das ist dann halt ein bisschen schwierig. Und deswegen, ja, hoffe ich einfach drauf, dass es dann ab der nächsten Saison anders abläuft und ja, ein bisschen besser aussieht. Mal schauen. Würde ich auf jeden Fall von ausgehen, dass das der Fall sein wird. Aber ansonsten, ja, gut, muss man irgendwie dann auch mit klarkommen. Von daher, ja, passiert.
Genau, also ich denke, wir werden es im nächsten Jahr mit Sicherheit ein bisschen anders sehen. Mit Dünen bin ich mal sehr gespannt, wie das aussehen wird. Inwieweit man da auch dann Kommentatoren einsetzen wird, weil es ist ja dann noch erste und zweite Bundesliga und dann auch natürlich dann auf jeden Fall auch ein Portal dann auch entsprechend die Bündelung der DB-Pokalspiele. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv und da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf, denn ich fand es dann, ich glaube, gerade bei El Florenz war es mir dann noch ein bisschen sehr pro Heimverein. Aber gut, so ist es halt. Ich meine, die haben sich auch entsprechend freuen dürfen, denn das war, glaube ich, die einzige oder zumindest die größte Überraschung im Pokal, dass El Florenz gewinnen konnte gegen GWD Minden, Tim. Das war natürlich für die Minden ein enormer Rückschlag in der Partie, wo sie aber auch, muss man auch ganz ehrlich zugeben, nie wirklich irgendwie in Front gewesen sind. Sie nie haben überhaupt mal irgendwie absetzen können. Sie waren immer hinterher, mussten immer hinterher kämpfen und das, obwohl ja auch die El Florenz bisher noch nicht so überzeugt hat. Also von daher war das für Minden wirklich eine Woche absolut zum Vergessen.
Ja, kann man so sagen. Auch hier kurz vor der Pause eben steht es 10-10 und auf einmal liegst du dann mit 14-10 zur Pause hinten und fragst dich eigentlich, wie kann das passieren? Und von da an ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, dann zurückzukommen in diesem Auswärtsspiel. Und auch wenn sie dann nochmal den Ausgleich zweimal geschafft haben, hat Äpferins Dresden das dann wirklich gut auch gemacht, dementsprechend. Ja, sehr, sehr bitter für Minden, sehr schön für Dresden. Du hast es gesagt, in der zweiten Liga durchaus auch den eigenen Erwartungen ein bisschen hinterher im Moment. Und von daher, ja, wie gesagt, eine der wenigen Überraschungen jetzt hier in dieser Pokalrunde.
Ja, definitiv. Dann lass uns doch lieber eher den Blick dann werfen auf das, was dann ansteht in der nächsten Runde. Da gibt es ja schon die Auslosung, die schon stattgefunden hat. Und da wollen wir natürlich ein bisschen drauf schauen. Und dann gibt es schon natürlich das eine oder andere interessante Bundesliga-Duell. Zum Beispiel Hamm-Westfalen gegen Gummersbach, also die beiden Aufsteiger, die gegeneinander spielen. Flensburg empfängt Hamburg, was da auch mit Sicherheit auch noch eine spannende Partie sein wird. Ja, und ansonsten wahrscheinlich Melsung gegen den Sieger der Partie SCDFK Leipzig gegen Rhein-Neckar-Löwen, die ja nicht gespielt haben. Das Spiel steht ebenso noch aus wie die Partie der Eulen Ludwigshafen gegen den SC Magdeburg, die dann, also der Liga müsste dann gegen den BHC spielen. Also da sind schon so ein paar spannende Dinger mit dabei und vor allem bin ich gespannt, wie El Florenz gegen Lemgo spielt, denn El Florenz, gerade auch gegen schwächende Lemgo, da würde ich durchaus zutrauen, da vielleicht nochmal eine Überraschung zu schaffen.
Ja, warum nicht? Also auf jeden Fall sollten sie ja jetzt genug Selbstbewusstsein auch getankt haben. Wie gesagt, es ist ja im Dezember sind die Spiele am 21., 22., also auch nochmal ein bisschen hin. Mal schauen, wie sich die Lage bei den Teams dann bis dahin entwickelt. Aber ja, an sich, glaube ich, ist das ein Los, mit dem man durchaus leben kann in Dresden. Und ansonsten natürlich Flensburg-Hamburg, das Nordduell, sicherlich auch sehr, sehr interessant. Hatten wir ja auch schon in der Bundesliga zu Beginn der Saison in einem sehr, sehr engen Spiel. Also das verspricht, glaube ich, auch Spannung pur. Dessau gegen Hannover. Ich glaube, da hat Hannover ein sehr gutes Los aus ihrer Sicht erwischt. Ähnlich wie Kiel in Bietigheim und ja, Wetzlar in Großwallstadt, muss man mal schauen. Die sind ja schon sehr, sehr gut auch gestartet in der Zweitligasaison. Von daher ein durchaus unangenehmer Gegner für Wetzlar dort. Aber auch da, wie gesagt, mal schauen, wie sich die Lage so entwickelt in den nächsten Wochen und ja, knapp ziemlich genau 2 Monaten, bis die Spiele starten. Ich glaube, das ja, schauen wir dann in der Woche davor nochmal drauf, wie sich die Favoritenrollen vielleicht verteilen. Und ja, dann dürfte das auf jeden Fall eine sehr interessante Achtelfinalrunde werden.
Genau, das dürfte es dann auf jeden Fall werden. Wollen wir natürlich dann auch noch erwähnt haben, dass die Partien auch noch ausstehen. Also ne, Leipzig-Rhein-Neckar-Löwen ist für den 2.11. Angesetzt und dann Eulen Ludwigshafen gegen Magdeburg für den 22. November. Die dann spielen natürlich die Magdeburger, sind ja aktuell in der Club-WM aktiv. Die Partie sind ja stehen. Aktuell im Finale ist noch nicht entschieden zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. 18.54 Uhr Sonntagabend nehmen wir auf. Die müssen noch ran gegen Barcelona, Tim. Aber trotzdem haben sie ja wirklich bisher überzeugt und haben sich auch noch nicht überraschen lassen, denn ich meine, eigentlich war ja fast ihr Spiel schon wieder gesetzt gegen Benfica Lissabon, aber Al-Ahly hat ein bisschen überrascht und ja, für Furore gesorgt, aber dann im Halbfinale hat es dann wirklich ja, Magdeburg cool geblieben und hat sich dann wirklich dann auch ja, dann auch verdient diesen Finaleinzug geholt.
Ja, absolut. Also haben wirklich gut performt bisher, sind entspannt durch die Gruppenphase gekommen, durch die 2 Spiele. Dann eben im Halbfinale auch eben dieses Los gehabt. Aber alles in allem sehr, sehr gut. Benfica ein bisschen enttäuschend. Also zum einen natürlich, dass sie das Spiel gegen Al-Ahli verloren haben mit einem Tor in der Gruppenphase. Deswegen nicht ins Halbfinale sind. Dann haben sie das erste Spiel der Platzierungsrunde von 5 bis 8 auch verloren gegen Al-Khalil. Und ja, sind dementsprechend dann 7. geworden nach dem Sieg im letzten Spiel gegen Taubaté. Aber ja, ansonsten ist es alles in allem wie erwartet. Magdeburg und Barca spielen wieder den Weltmeister aus. So wie im letzten Jahr schon. Kielce ist 3. geworden, haben das Spiel um Platz 3 gegen Al-Ahli mit 35-26 gewonnen und dementsprechend, ja, wie gesagt, bis auf Benfica ein relativ vorherzusehender Ausgang dieser Club-WM, würde ich sagen. Wobei man sagen muss, dass der Sieg von Barca im Halbfinale gegen Kielce mit 39-28 schon überraschend deutlich war. Das muss man schon auch sagen, schon sehr interessant zu sehen. Vor allem, weil beide Teams ja auch schon aufeinander getroffen sind in der Champions League, wenn ich mich recht entsinne. Genau, da hatte Barca mit 4 Toren gewonnen zu Hause. Also ja, sehr interessant, wie deutlich sie das jetzt hier gestalten konnten.
Ja, ich wollte es gerade sagen, also wenn wir darüber sprechen, müssen wir auf jeden Fall auch über diese deutliche Niederlage sprechen, weil ich meine, dass sie so krass verlieren, das ist ja, passiert ja nicht so häufig in der Vergangenheit, also gerade halt auch, weil sie sich auf Europa ja konzentrieren. Ich meine, natürlich, klar, da ist ja, viele, viele Spiele, die dort anstehen, natürlich innerhalb von kürzester Zeit, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, aber so deutlich zu verlieren, ich glaube, das in den letzten 20 Jahren hat Rasmus Boysen getötet, das war es, ihre 4. Niederlage mit 10 oder mehr Toren, schon irgendwie auch, das zeigt auch, dass sie halt deutlich halt normalerweise nicht verlieren. Die anderen Niederlagen waren halt gegen Paris, gegen West Brom, gegen Werder, weißt du, wo du auch einmal klar mal auch verlieren kannst, aber natürlich trotzdem, es ist schon sehr, sehr ungewohnt, dass sie da so deutlich verloren haben und dann, ja, schauen wir mal, wer am Ende dann, ja, der Sieger ist. Ihr werdet jetzt hören, wenn wir unseren Podcast hochgeladen haben, denn da steht schon der Sieger schon fest. Wir wollen natürlich aber jetzt auch mal den Blick werfen auf den Frauenhandball, denn auch dort ist enorm viel passiert. Da war auch natürlich der DRB-Pokal-Team mit wirklich teils sehr, sehr klaren Ergebnissen. Die hatten es ja auch schon erwähnt gehabt, so ein bisschen. Und ja, jetzt ist natürlich auch fix, welche nächsten Partien anstehen. Und da gibt es schon so ein paar spannende Duelle, wie ich finde. Metzing gegen die Thüringer HC, so ein spannendes Duell. Blomberg gegen Dortmund, Buxtehude gegen die Bad Wildung Vipers, Oldenburg gegen Sportunion Neckarsulm. Also da gibt es schon echt ein paar spannende Partien, auf die wir uns dann freuen dürfen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Da sind, wie gesagt, vor allem einige schöne Erstliga-Duelle dabei. aber auch ja, so ein Duell Sachsen-Zwickau gegen Buchholz-Rosengarten, glaube ich, könnte auch sehr eng werden. Mal schauen, auch wie das Duell Frankfurter HC gegen TuS Lindfort ausgeht, mit zwei unterklassigen Mannschaften, die da aufeinandertreffen. Und von daher, ja, das liest sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und ich glaube, da, ja, wie gesagt, das verspricht auf jeden Fall einiges. Und von daher, auch für die, ja, sowohl für Bietigheim, Dortmund, die Top-Teams Auswärtsspiele, was sicherlich auch immer wieder ein Faktor ist, ähnlich für den THC und auch für Neckarsulm. Also das ist schon, sind schon sehr interessante Konstellationen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Da sind interessante Konstellationen dabei, die dann vielleicht auch mal so ein bisschen so eine Überraschung hervorrufen, denn wir hatten es ja in der letzten Ausgabe besprochen, da waren jetzt nicht so viele, ja, richtig, richtig spannende Spiele mit dabei. Da waren da schon teilweise wirklich dann sehr, sehr deutliche Ergebnisse, die dort stattgefunden haben. Dann lass uns auch dann einen Blick werfen auf die letzte Auslosung, die in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Die European League der Frauen, dritte Qualifikationsrunde mit vier deutschen Mannschaften. Buxtehude, Oldenburg, Borussia Dortmund und Thüringer HC. Wenn wir uns mal die Partien anschauen, Thüringer HC muss zuerst zum IKSC-Vorwurf nach Schweden. Dortmund empfängt zunächst CRK Zelenia Idinjac aus Serbien. Buxtehude muss erstmal nach Fana, nach Norwegen. Und Oldenburg empfängt Neptun aus Nantes. Tim, das sind durchaus interessante Lose, mit Sicherheit nicht so ganz einfach. Vielleicht am einfachsten getroffen hat es wahrscheinlich die Dortmunderin.
Ja, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ja, ich glaube, für Oldenburg, das wird schon ein sehr schwieriges Spiel. Nord ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch glaube ich in der European League, wenn ich mich recht entsinne, ganz gute Ergebnisse gezeigt. Oder es könnte auch der dritte Wettbewerb gewesen sein, bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch durchaus Erfahrung hat auf diesem internationalen Parkett. Ja, ansonsten THC, Buxtehude, glaube ich, sind beide auch durchaus knifflig, aber machbarer auf jeden Fall. Wie gesagt, vor allem für den THC, dass man das Rückspiel dann zu Hause hat, ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Und Dortmund ist, glaube ich, relativ klar, dass sie das auf jeden Fall schaffen müssen. Und da das klare Ziel auch ist, deutlich sich durchzusetzen in diesem Duell. Und von daher, ja, schauen wir mal, was wird. Und wie sie sich dann schlagen in diesen Spielen. Die nächste Quali-Runde ist ja auch erst nach der Europameisterschaft natürlich. Anfang Dezember, am 3., 4. und 10.11. sind da die Spiele terminiert. Und von daher ja, ist noch ein bisschen Zeit und jetzt natürlich auch dann erstmal wieder der Fokus erstmal auf die Nationalmannschaften. Aber ja, dann geht es eben ans Eingemachte und um die Gruppenphase.
Genau, da wollen wir natürlich, werden wir natürlich noch genauer drauf schauen, aber bevor wir uns mit der EM beschäftigen, wollen wir natürlich erstmal eine kurze Pause machen und dann natürlich auf die Ergebnisse vom Wochenende bei der Handball-Bundesliga der Frauen drauf schauen. Da gab es einige interessante Ergebnisse und wollen natürlich nochmal über die Causa André Fuhr sprechen, aber dazu dann gleich mehr hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt sind wir zurück zum letzten Teil für heute und wollen uns natürlich mit dem Blick werfen, mit den Frauen beschäftigen, auf die Bundesliga schauen. Da gab es ja auch wieder einige Partien am Wochenende und einige Überraschungen, die wir so noch gar nicht so gewohnt sind. Denn Borussia Dortmund, Tim, sie haben komplett überraschenderweise verloren. In Buxtehude verlieren sie mit 31:30, also denkbar knapp. Hatten ja mal kurz vor Schluss nochmal die Möglichkeiten dazu erhöhen, zu auszugleichen zumindest. Aber sie haben es nicht geschafft und müssen so eine bittere Niederlage einstecken.
Ja, das stimmt. Interimstrainer Andreas Kuno hat auch nach der Partie gesagt, dass es heute oder dass es eines der schwächeren Spiele war von seiner Mannschaft. Keinen Zugriff bekommen, in der Abwehr auch im Angriff deutlich zu wenig, auch wenn man 30 Tore geworfen hat. Ja, das ist schon eine faustdicke Überraschung gewesen, vor allem wenn man ja auch bedenkt, mit was für einer Erwartungshaltung Buxtehude in die Saison gegangen ist. So nach dem Motto, ja, Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern und wir wissen nicht so richtig, wo wir spielen. Diese Taktik, so den Druck vielleicht auch von der Mannschaft zu nehmen, die ja im Umbruch war, natürlich auch generell sehr jung ist, geht irgendwie bisher voll auf. Das muss man auch ganz klar sagen. Also man ist hier im Moment, man geht als Vierter in die EM-Pause mit 7 Punkten aus 5 Spielen. Hat zwar ein negatives Torverhältnis, aber das ist bei der Punkteanzahl dem Team wahrscheinlich auch relativ egal. Und ist jetzt eben nur 1 Punkt hinter Dortmund und fügt den Dortmunderinnen die ersten Punktverluste zu in dieser Saison. Ganz stark Isabel Dölle, die auch für den Siegtreffer gesorgt hat mit 10 Toren und 3 Assists. Und im Tor Marie Andresen, 10 Paraden, 32%, ein wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite natürlich Alina Greisels, 9 Tore, 4 Assists, sehr, sehr stark gespielt. Aber eben am Ende hat es knapp für Dortmund nicht gereicht. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Überraschung.
Genau, erste Niederlage in dieser Saison für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Und dann spricht es auch einmal, wie knapp es dann auch sein kann, dann durchaus auch zwischen den Top-Teams. Also dass auch Dortmund dann auch nicht gefreit ist, da auch mal die Niederlage zu kassieren. Lass uns zu einem weiteren Spiel kommen, was in meiner Meinung nach durchaus überraschend ist. Die Bad Wildungen Vipers, wir haben sie ja schon gesagt, auch schon gelobt, dass sie ja wirklich sehr weit oben stehen. Ja, und sie feiern jetzt einen absoluten Coup-Gewinn mit 32-30 gegen die Sportunion Neckarsulm, die ja eigentlich aktuell unten drin steht, natürlich erst 3 Spiele gehabt, die wenigsten von allen Teams, aber dass sie hier das Spiel gewinnen gegen Neckarsulm, also damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet.
Ja, wobei man natürlich auch festhalten muss, dass bei Neckarsulm 5 Spielerinnen verletzungsbedingt nicht dabei waren. Dafür war es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, was man auf die Platte gebracht hat. Und auch 3 Minuten vor Schluss, Nina Engel, junge Spielerin, konnte den Führungstreffer sogar noch erzielen. Danach gab es dann einen 3-0er von den Gastgeberinnen aus Bad Wildung. Und ja, der hat dann das Spiel ein wenig entschieden. Alles in allem auch einige sehr starke Individualleistungen. Jana Scheib, 12 Tore, 3 Assists. Verena Oswald, 10 Tore bei 11 Versuchen für Bad Wildung. Auf der anderen Seite eben schon angesprochen Nina Engel, 12 Tore, 4 Assists, die ja vor der Saison auch neu gekommen ist aus der 2. Liga von Werder Bremen. Und deswegen für Neckarsulm mit der Spielabsage und so weiter, dass man eben bisher auch erst 3 Spieler hat, eine schwierige Situation in diese Saison zu kommen. Und ich glaube, dann kann es eben passieren, wenn man nicht wirklich einen Rhythmus hat, nicht richtig weiß, mit wem spiele ich überhaupt zusammen, vielleicht diese Konstellation so auch bisher eher wenig gab und man das im Training dann vielleicht auch nicht vernünftig praktizieren kann. Dann kann eben dann auch mal so eine Niederlage zustande kommen und dementsprechend für Bad Wildung wichtige Punkte. Jetzt 6 Punkte aus 5 Spielen, Platz 6 auch in der Tabelle. Also ich glaube, da kann man bisher sehr zufrieden sein mit den ersten Spielen der neuen Saison.
Ja, ich denke, du hast da ganz viel Richtiges angesprochen, dass einfach dieser Rhythmus noch nicht da ist in Neckarsulm. Ich habe es gesagt, nur 3 Spiele erst, also da läuft es immer noch nicht so rum, denn da hat es schon viele Verletzte, weswegen du ein Spiel absagen musst, dann diese Hallengeschichte mit einem neuen Boden, der auf einmal verlegt wurde. Also das ist noch nicht so eine Saison, wo man sich so, glaube ich, richtig glücklich fühlt mit Neckarsulm. Klar, man hat schon auch klare Siege gefeiert, unter anderem 2-mal gegen Waibling, aber das ist halt auch jetzt nicht etwas, wo das ein Gradmesser halt für dich als Mannschaft ist, weil er halt auch weiß, okay, Waibling, für die geht es nur um Abstieg halt und prinzipiell für Bad Wildung auch, aber deswegen ist natürlich auch gerade so überraschend, dass halt Bad Wildung, die so gut aktuell sind, dass man halt auch da nicht so mithalten kann, also beziehungsweise so eine knappe Niederlage kassiert. Also auf jeden Fall spannend zu beobachten. Dann lass uns weitere Ergebnisse schauen. Sachsen-Zwickau hat den ersten Sieg eingefahren in der Saison. 39 Tore erzielt gegen Bayern 04 Leverkusen. Gewonnen am Ende mit 39-32. Also da war ein Feuerwerk. 71 Tore in 60 Minuten.
Ja, und es ist eine sehr lustige Situation, dass es eben für Sachsen-Zwickau wieder gegen Bayer Leverkusen, so wie im letzten Jahr, zum ersten Saisonsieg reicht. Und auch vom Ergebnis her sehr interessant, wenn man sich das anguckt. Letztes Jahr hat Sachsen-Zwickau mit 29-22 gewonnen und in diesem Jahr eben für beide Mannschaften nochmal 10 Tore drauf. Auch das ist ein sehr interessanter und lustiger Zufall. Und war nicht unbedingt damit zu rechnen, wenn man sich die letzten Ergebnisse von Leverkusen auch anguckt. Also erstes Unentschieden in Buxtehude, wo man sehr, sehr gut gespielt hat. Dann der Sieg gegen Metzing. Klar, die Pflichtaufgabe im Pokal locker geschafft. Und da hätte ich nicht mit gerechnet, dass sie gegen Sachsen-Zwickau auch so deutlich verlieren. Von daher wirklich sehr, sehr starke Leistung von Zwickau und wichtig, ja, mit so einem Erfolgserlebnis jetzt in die Pause zu gehen und sich auch natürlich dementsprechend vom Tabellenende ein wenig absetzen können. Jetzt Halle-Neustadt auch überholt auf Platz 12, weg vom Relegationsplatz und von daher ja, wirklich sehr, sehr stark für Zwickau.
Definitiv, also das glaube ich, haben sie wirklich gut gemacht und dann haben sie auch mal ganz wichtiges Selbstvertrauen nochmal gesammelt. Ich meine, es sind jetzt zwar kein Spiel mehr, die jetzt noch großartig anstehen, aber dass man jetzt so mit einem guten Gefühl jetzt in diese Länderspielpause oder die EM-Pause reingeht, das ist für sie sehr, 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 sehr gut, glaube ich, einfach. Lass uns noch weitere Ergebnisse gucken. Düringer AC standesgemäß gewonnen, 30-22 gegen die Weibling Tigers. Überragende Nicole Roth, 20 Paraden gehabt, also wirklich eine überragende Partie dort abgeliefert. Und Weibling, sie müssen weiterhin viel Lehrgeld zahlen, Tim.
Ja, das ist leider so. Auch hier, wir sprechen es jede Woche an, die Wurfeffektivität, was natürlich logisch ist, wenn die gegnerische Torhüterin über 50% hält, bei einer 41%igen Wurfeffektivität ist es nun mal extrem schwierig, ein Handballspiel zu gewinnen, vor allem auf diesem Niveau. Und von daher, ja, fehlt im Moment eigentlich einfach noch einiges, um auch wirklich konkurrenzfähig zu sein in diesen Spielen. Das ist definitiv bitter. Auch hier war es relativ früh schon entschieden, 8-14 stand es zur Pause und noch ein bisschen weiter wegziehen können der THC, die auch jetzt nach 5 Spielen weiterhin ungeschlagen sind, ohne Punktverlust. 10-0 Punkte, auch da ein sehr, sehr starker Saisonstart. Da kann man auch wirklich nur gratulieren und wie gesagt, da waren ja auch schon zumindest ein paar Gegner dabei mit Metzing, Buxtehude, die man auch dann erstmal schlagen muss und von daher, das nächste Spiel nach der Pause ist dann das absolute Topspiel gegen Bietigheim. Da freue ich mich schon sehr drauf am 27. November. Und dann wird man sehen, ob sie auch den Bietigheimerinnen vielleicht ein bisschen näher kommen können und da konkurrenzfähig sind. Schauen wir mal.
Ja, über die Bietigheimerinnen sprechen wir gleich noch, denn da müssen wir natürlich darauf schauen, was sie sich in der Champions League gezeigt haben. Wollen natürlich aber vorne auf die letzten zwei Partien drauf eingehen, die wir noch haben in der Bundesliga. Und zwar Metzing, die ja, du hast schon angesprochen, auch eine Niederlage bekommen haben und nicht so Start hatten, also so einen durchschnittlichen eher nur, haben gewonnen, 30-25, ihren zweiten Saisonsieg eingefahren in der Bundesliga, ganz wichtig. In der Partie, ja, die sie schon ein bisschen von Begriff hatten und halt Nahalle Neustadt, muss man halt sagen, die tun sie echt noch schwer. Erst ein Sieg in 5 Spielen, also da kann man nicht so ganz an diese starke Saison aus dem Vorjahr anknüpfen, wo sie ja wirklich überragend gespielt haben teilweise.
Ja, sogar nur ein Punkt aus den ersten 5 Spielen. Von daher,
genau.
Ja, wartet man da auch noch so ein bisschen auf gute, konstante Leistungen. Dementsprechend ein absoluter Pflichtsieg für Metzing, um auch so ein bisschen sich wieder unten abzusetzen. Auch sie, wie gesagt, bisher mit einem wackeligen Saisonstart. Umso wichtiger jetzt hier auch mit diesem Sieg reinzugehen, auch da unter der Woche im Pokal, beziehungsweise letztes Wochenende im Pokal deutlich gewonnen und auch weitergekommen. Auch das sollte dann ein bisschen Aufwind geben. Lea Schüppach entscheidend mit 17 Paraden, 40%, sehr, sehr stark gehalten. Und dementsprechend verdient dieser Erfolg auch in der Höhe sehr souverän gemacht.
Ja, definitiv. Das war sehr, sehr souverän, sehr, sehr verdient auf jeden Fall. Dann lass uns auf die letzte Partie gucken in der Bundesliga und den Blick werfen nach Oldenburg, die ja auch für die Probleme, die sie haben, verletzungsbedingt mit vielen schweren Verletzungen, das wirklich sehr, sehr gut machen. Wieder gewonnen, 36-30 gegen Bensheim-Auerbach in einem Mittelfeld-Duell. Also davon da ganz wichtige Punkte eingesammelt, um sich da ein bisschen abzusetzen und dann natürlich auch hier mit einem guten Gefühl in die Pause zu gehen.
Ja, es ist wirklich sehr beeindruckend, wie Oldenburg in den letzten Wochen auftritt, auch im Europapokal ja sehr souverän weitergekommen gegen einen sehr unangenehmen Gegner und hier in diesem Spiel Toni Luisa Reinemann 12 Tore bei 14 Versuchen, auch Merle Carstensen 7 von 7, sehr, sehr stark, von daher, ja, konnten sie da die Leistung auch von Lisa Friedberger auf der anderen Seite mit 8 Toren, 6 Vorlagen quasi im Zaun halten und egalisieren. 78% Wurfeffektivität, auch sehr, sehr stark bei Oldenburg. Und dementsprechend überholen sie die Flames jetzt auch in der Tabelle, gehen auf 7 vor mit 5 Punkten aus 5 Spielen. Und vor allem, wenn man auch an die letzte Saison zurückdenkt, ist das schon ein sehr, sehr beruhigender Saisonstart. Auch, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass sie eben diese Probleme haben, diese personellen, und dementsprechend sehr beeindruckend weiterhin, wie sie bisher in der Saison auftreten. Und auch hier ein wichtiger und sehr verdienter Erfolg.
Ja, definitiv. Dann lass uns in die Champions League gucken zu der SG BBM Bietigheim, die ja bisher sehr überragend gespielt haben, sehr überzeugend, eine der wirklich der positiven Überraschungen, wie sie sich da präsentiert haben. Aber jetzt gab es die ersten Dämpfer. Ihre Serie ist gerissen von 63 Spielen ohne Niederlage, haben verloren 24-31 gegen Odense Handball. Ihre erste Niederlage seit März 2021. Es war eine Partie, wo sie in der ersten Halbzeit gut mitgehalten haben, aber hinten raus hat es halt nicht funktioniert, denn wir müssen halt sagen, Melinda Schikora hat halt mal nicht 30% gehalten, sondern nur 3 Paradenquote von 21%. In dem Fall hat es dann alles nochmal nicht funktioniert, aber ich denke auch, Odense war einfach die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit, das müssen wir einfach mal gnadenlos anerkennen.
Ja, generell Torhüterleistung, das Thema in diesem Spiel. Moreschi 4 Paraden, Schikora 3 Paraden, auf der anderen Seite Reinhardt mit 12 Paraden, 38% entscheidend. Dazu hat man Mi Højlund nicht in den Griff bekommen, mit 10 Toren und 5 Assists die entscheidende Spielerin bei Odense am Ende. Und dementsprechend, auch wenn Julia Meithof 7 Tore auflegen konnte, der Rest auch leider nicht ganz so stark offensiv. Dementsprechend, diese deutliche Niederlage am Ende für Bietigheim, der erste kleinere Dämpfer. Trotzdem bleibt man Tabellenführer in der Gruppe nach 6 Spielen mit 9 Punkten. Punktgleich jetzt mit den Vipers Kristiansand und auch mit CSM Bukarest, die gegeneinander gespielt haben. Vipers haben mit 6 Toren gewonnen. Und dementsprechend konnten sie da vorbeiziehen an CSM und eben dafür sorgen, dass Bietigheim weiterhin Erster ist. Dahinter lauert FCC mit 7 Punkten. Also diese Vierer-Konstellation ist schon sehr, sehr interessant. FCC gegen Barnik Most deutlich gewonnen mit 46-27, die weiterhin abgeschlagen auf dem letzten Platz stehen. Und ja, das wird, glaube ich, ein sehr, sehr heißer Kampf um die Viertelfinalplätze auf Platz 1 und 2. Wer da die Playoff-Runde überspringen kann. Und dementsprechend, man hat jetzt ja fast die Hälfte der Gruppenphase rum. Dementsprechend, glaube ich, kann man da trotzdem alles in allem sehr, sehr gut mitleben mit diesen 9-3 Punkten. Und von daher, ja, weiterhin natürlich alles drin. Aber die anderen Teams lauern auf jeden Fall.
Ja, das werden auf jeden Fall noch spannende Spiele in der Gruppenphase, die dann anstehen. Mal gucken, wie sich die Bietigheimerinnen dann nach der EM-Pause schlagen werden, ob sie wirklich diese starke Form bestätigen können, jetzt auch nach der ersten Niederlage seit dem März 2021. Ja, wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und schauen dann gleich nochmal auf das Thema André Fuhr, denn dort gibt es neue Enthüllungen für alle Hörer auf Sportradio. Wenn euch das interessiert, natürlich unbedingt abonnieren auf den Podcatcher eurer Wahl und dann nochmal reinhören, was die neuen Erkenntnisse sind, denn es gibt einen Spiegelbericht, wo weitere Spielerinnen ausgepackt haben gegen André Fuhr und schockierende neue Details hervorgesprochen sind. Und darüber vielleicht reden hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, und jetzt sind wir hier nochmal zurück und wollen uns ja mit dem beschäftigen, was den Frauenhandballsport schon seit einigen Wochen beschäftigt. Wir hatten es auch schon mehrfach hier in dem Podcast erwähnt, das Thema André Fuhr, der ja mittlerweile auch den Vertrag aufgelöst hat mit dem Borussia Dortmund, nachdem er dort ja die Vorwürfe rausgekommen sind, beziehungsweise es einfach nur kam, dass es eine außerordentliche Kündigung gab von Amelie Berger und Mia Zoschke, die jetzt mittlerweile beide neue Teams gefunden hat und denn in den nächsten Wochen ja es viel hin und her ging, viel geredet wurde. Der Anwalt von André Fuhr hat sich geäußert. André Fuhr selbst hat sich noch nie irgendwo in einer Form geäußert zu den Vorwürfen, die im Raum stehen. Einige Ex-Spielerinnen haben sich noch ein bisschen geäußert und jetzt gab es den Bericht vom Spiegel, wo nochmal sehr, sehr viel neue Details mit dazugekommen sind, wo sich eine Jugendspielerin von der HSG Blomberg-Lippe geäußert hat, wo auch andere Spielerinnen sich anonym geäußert haben und wo noch ein Bild gezeichnet wird, Tim, was was mich wirklich schockiert hat, muss ich ganz ehrlich zugeben, über wie lange Zeit André Fuhr ohne irgendein Kontra machen konnte, was er wollte. Und das ist, glaube ich, das Schockierendste, was ich in diesem Artikel von mitnehmen kann. Dass wirklich, obwohl man es ja auch gewusst hat, innerhalb der Szene irgendwie keiner dagegen vorgegangen ist.
Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr Es ist einfach unfassbar. Es ist wirklich unbeschreiblich, was da über die letzten 16 Jahre passiert ist. Das ist also absolutes Wegsehen von vielen, vielen Menschen. Und ich finde es immer wieder interessant zu lesen, wie häufig es auch in diesen Jahren deutliche Anzeichen gab, dass in seinem Umgang mit Spielerinnen, sagen wir es etwas netter, etwas nicht stimmt, dass da trotzdem nicht drauf eingegangen wurde, auf die Spielerinnen, obwohl ja auch immer wieder gesagt wird und immer wieder proklamiert wird, die Spielerinnen sind ja natürlich das wichtigste Gut, auch für die Vereine. Dass sie da so im Stich gelassen wurden, ist wirklich einfach peinlich, schockierend und dementsprechend umso wichtiger, dass es jetzt endlich rausgekommen ist, endlich ja, passiert ist. Gott sei Dank haben dann eben die Spielerinnen den Mut gefunden, da mit an die Öffentlichkeit zu gehen und dieses System dann endlich zum Einsturz zu bringen. Das ist einfach wirklich, wirklich krass, was da passiert ist. Deswegen auf jeden Fall sollte man sich das durchlesen im aktuellen Spiegel, den Text von Erik Eggers, Matthias Fiedler und Udo Ludwig. Wirklich sehr, sehr gut. Alles über die letzten 16 Jahre. Auch natürlich mit großer Mithilfe der betroffenen Spielerinnen aufgearbeitet und nacherzählt. Und da sind wirklich, also es ist wirklich, da kann man, das kann man sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen, dass sowas möglich ist in diesem Ausmaß. Und also es ist wirklich absolut, absolut schockierend.
Ja, also das ist, ich meine, es gab ja schon auch schon vorher Spielerinnen, die dann auch in dem Rahmen dann auch sich so ein bisschen geäußert hatten, wo man auch gesagt hat, gut, ne, es sind so zwei, aber das ist ja wirklich über eine unfassbare Zeit, wo André Fuhr Spielerinnen sexuell anzügliche Nachrichten geschrieben hatte, Affären gemacht hat, zumindest angedeutet hat, dass er was ist und er ja selbst ja auch verheiratet ist, eine Partnerin auch so weiter hat, wo ich mir so denke, das ist ja wirklich, wirklich schockierend und das ist ja auch schon zu Blomberger Zeiten ist. Und ich meine, ich komme aus der Region. Ich habe in Blomberg selbst jahrelang Handball gespielt und ja, war ja auch in einer Zeit lang unter so einem ja, Fördertraining, was da gab, für Männer, also für Jungs und Mädels halt auch mit dabei. Und ich stelle mir halt auch selbst die Frage, warum hat man sowas nicht gemerkt? Weil ich meine, klar, wir kennen alle André Fuhr an der Seitenlinie, der ist hart, der ist wirklich eis, wirklich richtig, richtig hart, das weiß und das wissen wir auch alle, aber dass es dann so krass dann noch ist und wie krass er dann auf die Spielerin noch eingewirkt hat, mit sich schlecht zu reden, wenn er nicht das gemacht hat, was er sagt, eine Spielerin, die sagt, sie hat ein Burnout-Syndrom, was dann auch prognostiziert wird, wo er ihr sagt, nein, du bist nicht krank. Das ist so ein perfides System und auch eine Persönlichkeit, die er da aufgebaut hat, die er aber dann ja nur innerhalb der Mannschaft gezeigt hat, nach außen hat man das ja nie so, also klar, du hast schon gesehen, dass er halt ein strenger Trainer ist, aber da hast du ja gedacht, gut, ist halt so. Ich kenne auch den russischen Nationaltrainer, womit die Mannschaft 2016 Olympiasieger geworden ist. Das ist auch ein harter Hund, weißt du, der ist laut und so weiter, aber das hat halt zum Erfolg geführt im Endeffekt und das ist halt etwas, was mich so schockiert, dass man das dann halt auch so dann auch gewusst hat, wo ich dann, wenn ich dann lese, dass Spielerinnen Klauseln in ihrem Vertrag haben, dass sie, wenn André Fuhr dort Trainer wird, ablösefrei gehen können. Also spätestens dann muss ich als Vereinsverantwortlicher des Vereins, der dieses Angebot macht, zu demjenigen hingehen, der André Fuhr unter Vertrag hat, um ihm sagen, da stimmt doch was nicht. Und dass das nicht passiert ist, das finde ich ist wirklich, da muss sich jeder hinterfragen. Auch natürlich die Vereine, wo er gewesen ist, aber auch die Vereine, die es ja quasi geduldet haben oder also zumindest weggeschaut haben oder zumindest gewusst haben, aber es trotzdem nicht gemacht haben, um die Spielerinnen dort auch zu schützen. Denn klar, sportliche Realität, alles gut, aber das sind ja vielleicht auch Spielerinnen, die vielleicht ja irgendwann mal bei dir spielen und du möchtest ja nicht Spielerinnen die Lust am Sport nehmen, wie es ja in dem Fall wirklich passiert ist. Also da ist so ein komplettes Systemversagen stattgefunden, das ist wirklich, das macht mich sprachlos.
Ja, und wie gesagt, es gab in den letzten, vor allem in den letzten 2-3 Jahren so viele Momente, wo ja jetzt im Nachhinein ja auch vollkommen klar wird, warum die Spielerinnen dann auch rebelliert haben. Und also es fängt zum Beispiel in Dortmund selber an, im Oktober 2020 prangerten Spielerinnen bei einem Teamtreffen mit Fuhr und Abteilungsleiter Heiermann die Methoden des Trainers an. Nach der Saison 2020/2021 verließ rund ein Dutzend Spielerinnen den BVB. Auch im Jahr darauf war die Fluktuation groß. Auch da haben wir in der Vorschau drüber gesprochen. dass da irgendetwas wirklich nicht stimmen kann in diesem Verein, wenn man so erfolgreich ist zusammen und zusammengearbeitet hat, aber dann trotzdem immer wieder so viele Spielerinnen 2 Sommer hintereinander gehen. Und da wirkt es auf uns ja auch schon sehr komisch. Und jetzt weiß man auch, warum diese Spielerinnen dann eben nicht mehr Teil des BVB sein wollten. Und einige ausländische Spielerinnen dazu beschwerten sich in heimischen Medien über die Zustände im Club. Darunter unter anderem ja auch die niederländische Weltmeisterin Kelly Dulfer, die ja mittlerweile in Bietigheim spielt. Und auch weitere Dinge im Kreisen des DHB dann passiert sind im Herbst 2020, vor der EM, Corona-Infektion von Henk Groner, der damals ja noch Bundestrainer war. Und der Mannschaftsrat des Nationalteams hat deutlich gegen den Plan, Fuhr als Ersatzmann einzusetzen, rebelliert, was zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie ein logischer Schritt gewesen wäre, als derjenige, der die U19, U20 jahrelang trainiert hat und damit ja quasi den Unterbau der A-Nationalmannschaft. Auch das hätte ein klares Signal sein müssen, wo man hinterher hätte gehen müssen. Du hast noch klarer hinterfragen hätte müssen, warum eigentlich so deutlich dagegen rebelliert wird. Und das ist wirklich Versagen auf jeglicher Ebene. Und das ist schon echt sehr, sehr kritisch. Es müssen sich sehr, sehr viele Menschen hinterfragen und hoffentlich auch deutlich unangenehme Fragen stellen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dass das eben nicht jetzt mit diesem Artikel quasi durch ist, sondern dass diejenigen, die das Ganze gestützt oder zumindest nicht hinterfragt haben, auch ganz klar zur Rechenschaft gezogen werden und nicht mehr in diesen Positionen, in denen sie sich befinden, weiterhin arbeiten können. Weil, also, das ist schon alles in allem, wie gesagt, klar, man hat es selber nicht ausgeübt, das, was eben passiert ist, aber man hat es eben nicht verhindert und das ist jetzt nicht unbedingt besser oder das macht das Ganze nicht besser, sondern wenn man da bewusst wegsieht oder sagt, ja, so ist er halt, so nach dem Motto, schwierig, sehr, sehr schwierig und dementsprechend bleibt es sehr, sehr spannend zu sehen, was bei den Vereinen dann passiert. Natürlich vor allem Blomberg, Dortmund, in Metzingen hat man es anscheinend ja in dem einen Jahr wirklich gut unter Kontrolle noch gehabt, so wie es den Einschein macht. Aber ja, vor allem die beiden Vereine und auch im DHB wird man sich da intern einiges überdenken müssen, wie man ihm da vertrauen konnte, diese Mannschaft dann auch zu übernehmen. Das ist halt echt einfach sehr, sehr schwierig.
Ja, und da sind wir halt auch so an so einem Punkt, ne, wo wir jetzt natürlich dann auch über die Folgen davon sprechen müssen, wo wir das dann natürlich auch jetzt mal ein bisschen die Zeit nehmen, um darüber zu reden. Denn es ist ja einfach so, dass, wir haben es angesprochen, auch in dem Artikel wird es geschrieben, dass Geschäftsführer Andreas Heiermann, also Abteilungsleiter Andreas Heiermann, Geschäftsführer Torben Kietzsch davon ja gewusst haben und wo ein Andreas Heiermann gesagt hat, ach ja, Seitensprünge passieren ja in der heutigen Welt, wo ich mir so denke, das sind Aussagen, die sowohl Herr Heiermann als auch Herr Kietzsch getroffen sind, die ja schon zu einem Zeit, zu mich da zumindest dazulassen, dass sie es zumindest geduldet haben. Und wenn sie es geduldet haben, sind sie für mich in der Position, in der sie aktuell sind, nicht mehr tragbar. Jetzt schreiben die Blombergerinnen in einem Statement, was sie selbst veröffentlicht haben, es macht uns betroffen, die geschilderten Vorgänge nicht gesehen und in der nötigen Ausbildung verfolgt und geahndet zu haben. Das zu Lesende widerstrebt uns in jeglicher Form, wir distanzieren uns entschieden davon. So, und es gibt natürlich dann aber auch Spielerinnen, die darauf reagieren, eine Angela Malestein, eine Isabel Jongelen, die beide jahrelang in Blomberg gespielt haben und beide ganz klar gemacht haben, dass Torben Kietzsch zumindest davon gewusst hat. Also zumindest, dass quasi dieses Zitat, was ich jetzt gerade diese Mitteilung vorgelesen habe, dass man davon gewusst hat und es geduldet hat. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, Tim, diese Leute sind dann natürlich in seiner Position nicht mehr zu tragen. Ob sie es selbst zurücktreten, ist halt die Sache oder so. Aber ich finde, man muss halt über deren Köpfe halt reden. Weil ich meine, einen solchen Ausmaß von, ja, wirklich Nötigung und da sind auch wirklich strafrechtlich relevante Dinge passiert, das geht einfach nicht. Da müssen die Leute handeln und wenn sie halt nicht gehandelt haben, wie in den Fällen, müssen sie halt gehen und dann sind sie dann halt auch verbrannt für alle mögliche Zukunft im Frauenhandball und natürlich darüber hinaus.
Ja, den würde ich so auf jeden Fall zustimmen. Es kann unter diesen oder unter der Führung dieser Person keinen realistischen oder glaubwürdigen Neuanfang geben. Das kann einfach nicht passieren. Dementsprechend kann man sich dann nie sicher sein, ob nicht sowas Ähnliches wieder passieren kann. Und dementsprechend sind diese Personen dann einfach nicht tragbar. Die davon wissen, die, wie gesagt, auch wenn es in der Liga so bekannt ist, ist es wirklich, das will mir nicht in den Kopf rein, dass es dann über so eine lange Zeit kein, also wirklich auch nicht rausgekommen ist und oder zumindest nicht so breit in der Öffentlichkeit, auch nicht in dieser Handball-Community rausgekommen ist. Das ist wirklich einfach, wirklich, das macht mich sprachlos. Ich verstehe es nicht, wie das passieren kann, was für eine, also da muss doch auch irgendwie Leute davor Angst gehabt haben. Ich glaube, stand auch drin, dass man dann bei von anderen Vereinen quasi, hat man halt dann vielleicht auch zu wenig klare Dinge, um das um es zu beweisen, dass es eben passiert ist, außer halt vielleicht ein, zwei Spielerinnen, von denen man es über drei Ecken gehört hat, dass da etwas vielleicht nicht stimmen könnte oder etwas einfach falsch läuft. Und man sich dann gedacht hat, ja gut, ich gebe das halt mal weiter an die nächste Stelle. Ich glaube, bei Andreas Thiel war das der Fall, dass er dann auch Spielerinnen an den DHB und die Stelle da weitergeleitet hat, aber sich dann nicht selbst einmischen wollte oder konnte, wie auch immer, weil er dann natürlich auch bei Leverkusen noch drin war. Das spielt dann halt alles rein. Auch da durchaus irgendwie verständlich, aber trotzdem ist es schon echt, ja, wirklich sehr, sehr krass. Also es ist wirklich interessant und einfach, ich verstehe es wirklich nicht, dass das so lange so vonstatten gehen konnte. Wie gesagt, umso besser, dass es jetzt endlich dann vorbei ist. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Geschichte weiterhin in den nächsten Monaten klar aufgearbeitet wird und dass jetzt, wie gesagt, nicht vorbei ist mit diesem Text, sondern die Vereine da ganz klar auch immer wieder darauf hingewiesen werden und immer wieder sich Fragen stellen müssen, was mit diesen Personen passiert und so weiter und so fort, weil alles andere wäre auch ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen. Alleine deswegen verdienen diejenigen, dass das weiter untersucht wird und weiter dem nachgegangen wird, weil das sind ja teilweise wirklich bleibende Schäden, mental, psychisch, wahrscheinlich für den Rest des Lebens, und das ist halt wirklich einfach abartig. Und ja, es macht weiterhin einfach sprachlos. Dieser Text ist schon echt, da muss ich auch auf jeden Fall ein paar Mal schlucken, und das ist schon echt ziemlich, ziemlich krass.
Ja, also wirklich, ich meine, es ist hinter der Bezahlschranke, zumindest online, aber es ist wirklich, also wenn man Handballer ist und sich das mal durchlesen, da wird einem wirklich übel. Das ist nicht schön, und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass wir eine Gesellschaft fördern, ein Miteinander fördern, wo man über sowas öffentlich drüber reden darf, wo man halt nicht gesagt wird, ach ja, das gehört ja dazu. Das ist halt natürlich klar im Sport. Es gibt natürlich Trainer, die, ne, die ein bisschen anstrengender sind, ne, wir kennen es ja alle, der ein bisschen härteren Umgang hat, mehr ist so einer ein bisschen mehr auf Kuschelkurs und so weiter, aber man muss dann halt auch, glaube ich, noch viel mehr eine Sensibilität dafür schaffen, was halt geht und was halt nicht geht. Und solche Sachen, die halt André Fuhr gemacht hat, das ist halt way, way over the top. Und dass er das fast 20 Jahre lang machen konnte, ohne dass da jemand was gesagt hat, das ist etwas, was uns wirklich zu denken geben sollte. Denn das ist nicht Handball, was André Fuhr dort gezeigt hat. Das ist ein Mensch, der... Das ist wirklich eklig, das gehört nicht in die Gesellschaft, nicht in den Sport, und ich hoffe, dass alle Menschen das daraus selbst lesen. Das haben auch einige andere gesagt, auch der Buxtehude SV hat ein Statement rausgegeben, die Handballluchse haben ein Statement rausgegeben, wo halt auch gesagt wird, wir müssen jetzt drüber reden. Das ist auch der falsche Weg, dann einfach auch dann sich hinter Verschwiegenheitsvereinbarungen zu verstecken. Und auch das, da möchte ich alle, vielleicht auch Sportlerinnen, die uns zuhören, die da halt auch von betroffen sind, auch dann beten. Geht damit raus, zeigt, nur so können wir gegen solche Menschen vorgehen, denn wenn wir nur schweigen dahinter, dann werden solche Menschen immer irgendwie ihren Platz finden in der Gesellschaft, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen, dass solche Schweine, ich sag's jetzt wirklich mal, solche perversen Schweine einfach hinter Gittern gehören. Das hoffe ich sehr, dass vielleicht dann auch Spielerinnen den Mut finden zu sagen, okay, wir möchten jetzt hier eine Klage gegen ihn vorantreiben, um einfach dafür zu sorgen, dass er seine gerechte Strafe zu bekommt. Denn er hat Handballkarrieren wirklich zerstört. Und das ist etwas, was mich sehr betroffen macht, denn ich finde, das gehört sich einfach nicht. Ein Trainer sollte Sportlerinnen fördern und sie nicht kaputt machen, wie es in diesem Fall hat André Fuhr gemacht hat. Und ich hoffe sehr, dass ja in den nächsten Wochen da viel Aufarbeitung kommt. Und wir werden natürlich auch Fragen stellen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf vorbereiten. Und ja, wir sind natürlich auch offen, wir werden weiterhin auf jeden Fall in die Handballwelt reinhören und wir hoffen sehr, dass es weiterhin Sportlerinnen und Handballerinnen gibt, die den Mut dazu finden. Wir ermutigen sie auf jeden Fall, ihre ja, Erlebnisse zu teilen mit uns, damit wir dann auch genau dann halt gegen solche Menschen vorgehen können, dass sie aus dem Handball verschwinden können und dass dann der deutsche Handballsport und dann auch der gerade deutschen Frauenhandballsport dann auf einem guten, auf einem schönen Weg sich entwickelt, dass wir Spaß miteinander haben, was wir tun und dass es halt nicht etwas ist, wo du Angst vor deinem Trainer hast, denn das darf nicht der Fall sein, Tim. In keiner Welt, in keiner Sportart, dass du Angst vor einem Menschen bekommst.
Ja, absolut. Dem habe ich auch nicht viel mehr hinzuzufügen, außer zu sagen, wie gesagt, lest euch den Text durch, Spiegel online, im Spiegel selber in der aktuellen Ausgabe. Ansonsten hat frauenhandball.com auch den Text ein wenig, die Kernpunkte ein bisschen zusammengefasst, auch das durchaus interessant, um einen gewissen Eindruck zu bekommen, was eben falsch gelaufen ist. Können wir gerne sicherlich auch alles verlinken und von daher durchlesen auf jeden Fall. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall ein heftiges, hartes Thema, was so hoffentlich in den nächsten Jahren oder so generell nicht mehr aufkommt, weil hoffentlich dann richtige Schlüsse gezogen werden, um sowas in Zukunft überall zu verhindern. Und wie gesagt, auch im Text steht, es ist eben nicht nur im Handball, wir haben es in den letzten Monaten auch immer wieder in anderen Sportarten gesehen, jetzt beim Touren, ich glaube beim Schwimmen, also es ist ja wirklich ein absolutes Problem, umso wichtiger eben, dass der Journalismus dann auch da ist und für Aufklärung sorgt und da ganz klar die Berichterstattung betreibt, die diese Sache dann auch verdient hat und die Öffentlichkeit und vor allem natürlich die geschädigten Akteurinnen und Akteure verdient haben. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, durchlesen, alles in der Beschreibung zu finden.
Genau, alles auf jeden Fall zu finden. Wie gesagt, wir weisen da auf jeden Fall hin. Wir hoffen, dass auch die Vereine dann vielleicht noch mehr dann auch was dazu sagen. Wie gesagt, Buxtehude und die Handball-Luxe haben es dazu getan. Die zwei Vereine, die jetzt nicht direkt was, wo ja die André Fuhr jetzt nicht direkt gewesen ist, aber natürlich die auch Spielerinnen haben, die da mal unter André Fuhr gewesen sind. Und deswegen hoffen wir sehr, dass es eine offene und transparente Aufarbeitung gibt, die wir ja beim BVB bisher noch komplett vermissen in jeglicher Form, wo man ja auch gar nicht darauf irgendeiner Form reagiert hat, auf das, was der Spiegel gesagt hat. Ich hoffe sehr, dass Andreas Heiermann nicht mehr lange dort Abteilungsleiter ist, denn das, nach was dem da rausgekommen ist, fehlen mir einfach die Worte dafür, wie er damit umgegangen ist. Ich meine, sein Aus ist ja sowieso schon besiegelt, glaube ich, für 2024, meine ich. Aber ich meine, mit den Erkenntnissen ist er eigentlich nicht mehr tragbar. Aber gut, wir wollen jetzt damit unsere Ausgabe für heute beenden. Natürlich ein hartes Thema zum Ende, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber reden. Lasst uns gerne eure Meinung auch dann natürlich da. Facebook, Twitter, Instagram. Gerne schreibt uns, auch wenn natürlich auch ihr was erlebt habt, wo ihr gerne drüber reden wollt. Wir sind auf jeden Fall offen dafür. Wir ermutigen euch, uns zu schreiben, uns auch Rezensionen zu hinterlassen auf dem Podcatcher, iTunes und Spotify. Habt ihr dort die Möglichkeiten, uns zu rezensieren. Ob wir es gut machen, ob wir noch besser Verbesserungspotenzial haben, schreibt uns, wie gesagt, gerne. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.